Es gab viele Diskussionen um Meinungs- und Kunstfreiheit, ausgelöst von einem Kulturstaatsminister, der ja gerade dafür stehen wollte, Wolfram Weimer. Es wurde viel diskutiert um die Berlinale und die Berlinale-Chefin Trisha Tuttle. Es wurde danach viel diskutiert über den Buchhandlungspreis. Drei Buchhandlungen wurden ja ausgeschlossen, weil beim Verfassungsschutz etwas, also so muss man das formulieren, vorlag, man weiß nicht genau was. Die Frage ist jetzt, weitet sich das Thema nochmal? Es gibt ja verschiedenste Regierungsprogramme, unter anderem auch bei der Familienministerin das Programm Demokratieleben. Karin Prien, die Ministerin, hat jetzt auch angekündigt, dass man da genauer hinschauen will, was sich schon ganz konkret auswirkt darauf, dass Fördergelder bisher an vielen Stellen noch nicht ausgezahlt wurden, die sonst normalerweise zu diesem Zeitpunkt schon da wären. Und man will schauen, mit Hilfe des Verfassungsschutzes. Thea Dorn ist unser Gast, Sprecherin Penn Berlin, Schriftstellerin und auch immer wieder Autorin von Meinungsbeiträgen. Man sieht zum Beispiel den aktuellen Aufmacher des Zeitfeuilletons mit ihrem Text mit der Frage, und die stelle ich Ihnen, kann Verfassungsschutz Sünde sein?
Das ist ja eine eigenwillige Karriere, die dieses Bundesamt für Verfassungsschutz und auch die Landesämter in den letzten Jahren gemacht haben. Ich formuliere es jetzt mal etwas salopper als in meinem Zeitessay. Also bis vor wenigen Jahren war doch jeder einigermaßen integre, um nicht gar zu sagen auch noch jeder linke Mensch davon überzeugt, dass es sich bei dieser Behörde um eine dysfunktionale, wenn nicht gar gefährliche Institution handelt. Wir alle erinnern uns an die wirklich schändliche Rolle, die diese Behörde im Zusammenhang mit den NSU-Morden gespielt hat. Und dann gab es so einen merkwürdigen Image-Shift. Auf einmal wartete das ganze Land, oder nicht das ganze, sondern alle die AfD für eine Gefahr halten, zu denen ich auch gehöre, aber eben nicht glaube, dass wir die mit Hilfe des Verfassungsschutzes loswerden. Und auf einmal hatten alle irgendwie die Hoffnung, also alle in denen, die man dann immer etwas unscharf die demokratischen Parteien nennt, dachten, wenn der Verfassungsschutz jetzt das Orakel spricht und sagt, die sind gesichert rechtsextremistisch, dann ist man das Problem los. Und da war auf einmal, rückte das Bundesamt für Verfassungsschutz, also da musste ich daran denken, in so eine strukturelle Nähe, wie während Corona meinetwegen irgendwelche Sprüche von irgendeinem Wissenschaftsinstitut oder wo man sagte, wenn die das sagen, ist das eine unhinterfragbare Wahrheit und damit ist ein Problem schon halb gelöst und wir müssen nicht mehr politisch, und das ist ja das Problem, wir müssen uns nicht mehr politisch auseinandersetzen, weil eine der Politik auf einer anderen Ebene befindliche, also eine auch, was ja am Verfassungsschutz natürlich noch problematischer ist, also Wissenschaftsinstitute kann ich befragen, was sie meinen, was ihre Argumente sind. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf ja, ist ein Geheimdienst, auch wenn es den schönen Namen hat, Bundesamt für Verfassungsschutz und deshalb mein ironischer Titel, kann denn Verfassungsschützen Sünde sein? Das ist hochproblematisch, dass diese Behörde einfach den demokratischen Nachfragen, Demokratien leben davon, dass letzten Endes jeder Bürger an den Staat die Frage richten kann, Staat, warum tust du das? Und die Antwort, da liegt etwas vor, das geht nicht in Demokratie.
Ja, und es geht ja sogar so weit, dass der Kulturstaatsminister gar nicht erfahren hat, was also konkret im Fall dieser drei Buchhandlungen vorliegt. Man hat sich dann damit beholfen, auf die Fassade vor allem der einen Buchhandlung zu schauen. Da hat man so gewisse Sprüche gefunden, Deutschland verrecke.
Deutschland verrecke, bitte, was ja auch noch quasi schon eine ironische Abwandlung.
Was auch eine Aussage ist, das war schon mal verfassungsgerichtsüberprüft.
Darf man sagen.
Darf man sagen. Auch interessant, was alles so durchgeprüft wird. Ne?
Ja. Damit sind wir ja bei dem eigentlichen Problem. Also ich finde ja, also ich gehöre zumindest zu den Menschen, die finden, ein parteiloser Kulturstaatsminister im Auftrag einer CDU-geführten Regierung muss nicht nahtlos die Politik seiner Vorgängerin, die bei den Grünen war, nämlich Claudia Roth, betreiben. Der Punkt ist, man kann halt Kulturpolitik nicht im Hauruck-Verfahren machen. Das sind ziemlich dicke Bretter, die man ziemlich langsam bohren muss. Und da muss man natürlich schon sagen, also Wolfram Weimer wird das einfach schlicht politisch nicht gepasst haben mit diesen drei Buchhandlungen. Und dass er sich dann hinterm Verfassungsschutz versteckt. Und dann, also denen jetzt irgendwie das Extremismus-Label jemandem reindrückt, also das sind alles Dinge, die ihn beim politischen Gegner stören. Und dass er diese Methoden jetzt selber anwendet, dass er versucht, Buchhandlungen, die, ich meine, wahrscheinlich erkennt die persönlich überhaupt nicht, bin ich davon auch noch überzeugt. Oder das hat er ja auch, glaube ich, in dem einen Interview, was ich mit ihm gelesen habe, zugegeben. Aber die ihm halt irgendwie so diffus nicht passen, dass er dann den Verfassungsschutz vorschiebt. Anstatt zu sagen, ich will andere Prioritäten in der Kulturförderung setzen. Nur ist das halt auch schwierig, weil wir haben halt auch eine Autonomie der Kunst und deshalb die Stellschrauben sind nicht so groß. Natürlich hat er Einfluss, indem er Jurys besetzt, aber die Jury hat er ja besetzt.
Es war ja eine Juryentscheidung. Ja. Also ich glaube, man muss die grundsätzliche Entscheidung treffen. Ja, sagt man, es gibt so etwas wie eine auch politisch gefärbte Kulturpolitik, die dann auch zu anderen Ergebnissen führt. Oder sagen wir, wir haben da im Prinzip so eine Art politisches Eunuchentum. Wir haben Jurys fachlich besetzt, die entscheiden nach entsprechenden Kriterien und der Fördertopf ist da und dann wird er ausgezahlt. Und dann kommen wir aber natürlich genau an diese Grenze und das finde ich interessant, weil das haben Sie ja beschrieben, ne? Dieser Wechsel zwischen rechts und links da in der Wahrnehmung. Also es gibt viele Situationen, wo links tickende Menschen mit grundfester Überzeugung sagen würden, wir können doch nichts finanzieren, was verfassungsfeindlich ist und denken dann natürlich an bestimmte rechtsextreme Auswüchse und gleichzeitig jetzt aber natürlich die Freiheit der Kultur einfordern. Also das ist für mich auch noch eine Frage, wie viel ertragen wir da an Freiheit der Kunst und Kultur? Wie weit darf das reichen? Wir haben das Antisemitismus-Thema, wir haben, ich halte es für ein bisschen sehr hochgegriffen, dass es ernsthaft ein Problem ist, aber möglicherweise zu linksradikale Auswüchse. Wir haben eine rechte Szene. Man könnte natürlich auch sagen, hey, gerade Kunst und Kultur ist der Raum, wo wir sehr viel mehr ertragen als anderswo.
Naja, also man muss natürlich vorausschicken, also was zum Beispiel auf der Berlinale alles los war, also die Anfeindung gegen die Jury, gegen Wim Wenders, diese Skandalisierung, das ist natürlich auch alles schon irgendwie eine Form von Affenzirkus. Also da tut sich ein Kulturbetrieb auch keinen Gefallen, wenn er sich so aufführt. Aber trotzdem rechtfertigt das nicht die Versuche eines Kulturstaatsministers in dieser unbeholfenen Weise, eine Politik mit dem Holzhammer, der dann auch noch, nein, das ist ein völlig verrutschtes Bild. Ein Holzhammer kann nicht intransparent sein. Okay, ich ziehe offiziell dieses Sprachbild zurück. Aber aber Sie haben natürlich einen wichtigen Punkt angesprochen. Also ich habe mich auch gefragt, wie wären die öffentlichen Reaktionen ausgefallen, wenn jetzt meinetwegen die notorische Buchhandlung in Dresden von der mittlerweile bei der AfD gelandeten Susanne Dagen, die in der Vergangenheit übrigens auch mehrfach mit diesem Buchhandelspreis ausgezeichnet worden ist. Wie wären die öffentlichen Reaktionen ausgefallen, wenn die auf der Liste gewesen wäre und Wolfram Weimer hätte sie dann, also eine Jury hätte sie nominiert und nicht gestrichen. Ja. Und da muss man sich schon fragen, mein Co-Sprecher Dennis Yücel spricht dann immer von Teilzeitliberalen. also da muss man sich schon fragen, eben ist man ein Teilzeitliberaler oder meint man es mit den Geboten wie der Autonomie der Kunst und der Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, meint man es wirklich ernst?
Ja, aber damit zeigen Sie, dass Sie wahrscheinlich grundliberal sind. Ich würde auch so argumentieren, Susanne Dagen, genau das war mein Argument, als diese ganze Debatte hochkochte. Wenn man es so sieht, wenn man es anders sieht, das habe ich als Replik häufig bekommen, sagen Sie, aber ihr setzt jetzt unterschiedliche Gefahren auf einmal gleich. Ja? Also ne, das ist natürlich dann immer genau die Frage, ist es sozusagen dieses im Prinzip eigentlich fast schon neutrale, man könnte sagen auch politisch, eine gewisse politische Blindheit, wo man sagt, alles ist möglich. Also das, was ja, bevor sie dann selber so freiheitseinschränkend wurden, die amerikanischen Libertären immer hochgehalten haben, von wegen anything goes. Ja? Also Meinungen, die im Raum sind, sind erstmal legitim.
Denn das ist natürlich das schlimmste Beispiel, was man gerade vor Augen hat, dass eben die größten Verfechter, also J.D. Vance und Co., der alles muss gesagt werden dürfen, selber inzwischen anfangen, eine krasse Zensurpolitik zu betreiben. Und deshalb, also ich weine auch keine Krokodilstränen, wenn man versucht, AfD-Land das Leben schwer zu machen. Nur wie gesagt, man muss das auf dem politischen Feld tun und sich nicht hinterm Verfassungsschutz verstecken.
Kurze Transparenzfrage an dieser Stelle an Thea Dorn, Co-Sprecherin des PEN Berlin, die Schriftstellervereinigung, die ja viele tolle Veranstaltungen macht und dafür unter anderem auch öffentliches Geld kriegt.
Ja, wir sind auch gefördert und wir machen, oder der erste Teil ist jetzt abgeschlossen. Wir haben eine große Veranstaltungsreihe in den Bundesländern, in denen in diesem Jahr Landtagswahlen sind. Also wir waren unterwegs in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz mit einer Reihe, die den Titel hatte, ist das noch mein Land? Ist das schon mein Land? Also grob das Thema Heimat. Aus unterschiedlichsten Perspektiven diskutiert und dafür haben wir Fördermittel bekommen, die der, wie sich das gehört, Kulturausschuss des Bundestages und der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt hat. Und das ist ja auch ein interessanter Moment, wo man sagt, also es ist jetzt wahrlich, ich glaube, wir müssen uns nicht vorwerfen, dass wir mit dem Kulturstaatsminister wie sagt man neuerdings immer, Samthandschuh ist auch so eine Metapher des Jahres. Also, dass wir den so besonders mit Samthandschuhen anfassen würden. Also, wir haben uns, also, wir gehörten zu denen, die am schnellsten und am entschiedensten jetzt im Zusammenhang mit Berlinale und auch mit dem Buchhandlungspreis reagiert haben. Und wenn ich das richtig überblicke, sind uns die Fördergelder bis auf Weiteres noch nicht gestrichen worden.
Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, jetzt wäre es natürlich auch noch mehr ein Politikum, aber
wir schauen mal, was passiert.
Thea Dorn, Co-Sprecherin des PEN Berlin, Schriftstellerin, Philosophin, war, muss ich an dieser Stelle sagen, unser Gast heute, denn die Zeit ist um, die wir hier gemeinsam hatten. Ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch.
Hat wie immer großen Spaß gemacht.